Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Ich persönlich würde nicht so streng ins Gericht gehen mit den Medien. Ich denke aber, es gab eine Entwicklung, nur sehe ich die Entwicklung ein bisschen anders, als Sie es jetzt gerade geschildert haben. Ich fand, dass es am Anfang eine relativ kritiklose Übernahme der offiziellen Informationen gab. Man kann auch sagen, das war funktional, dass Medien zunächst einmal erklärten, worum es geht und die offiziellen Standpunkte relativ unkritisch und ungefiltert der Öffentlichkeit zugänglich machten. Ich finde aber, dass in den letzten Wochen die Medien zunehmend angefangen haben, auch das scheinbar Alternativlose zu hinterfragen und doch auch kritischer hingeschaut haben, inwiefern beispielsweise das Ausmaß der Maßnahmen angebracht ist, inwiefern wer die Entscheidungsträger sind, die hinter diesen Maßnahmen stehen, was die Konsequenzen denn genau sind. Ich denke, es gab diese Entwicklung. Ich finde, die Entwicklung war nicht zum Schlechteren. Ich finde die Entwicklung eigentlich eher zum Besseren. Ich finde es ein bisschen steil, jetzt von diesem einen Fall, den ich nicht näher kenne, darauf zu schließen, dass da globale Machtspiele ausgetragen werden, um auf Ihre Frage, Eingangsfrage zurückzukommen. Ich finde es, wenn ich es beobachte in der Öffentlichkeit, denke ich, dass in der Politik durchaus auch globale Machtspiele stattfinden. Wir sehen das beim amerikanischen Präsidenten, wir sehen auch eine Art ein Block beziehen, auch bei europäischen Partnern, die sich untereinander solidarisch erklären und zum Beispiel sich von den USA oder dem Vorgehen von Donald Trump abgrenzen. Ich finde, das findet statt in der Politik, dieses globale oder auch regionale Bekämpfen, und ich denke, die Medien bilden das ab. Ich würde jetzt nicht den Medien unterstellen, dass sie das noch anfeuern oder dass sie diese Machtkämpfe noch schüren. Ich denke, es ist legitim, zumindest kritisch zu fragen, wer hinter diesen Zahlen steckt und inwiefern diese Zahlen realistisch sind. Wir wissen auch, dass zum Beispiel auch in China es durchaus eine chinesische kritische Stimme gibt, die auch sagt, da wird nicht offengelegt, was genau abgelaufen ist, in Wuhan zum Beispiel. Und ich denke, es ist Aufgabe des Journalismus, zumindest darauf hinzuweisen, dass Zahlen fragwürdig sein können und dass die Quellen nicht einheitlich sind. Es gibt übrigens auch in Deutschland kritische Stimmen, die sagen, dass die Zahlen, dass die Methodik, wie die Zahlen zustande kommen, nicht immer sauber ist, dass diese Methode zweifelhaft ist oder dass man hier noch Aufgaben zu erledigen hat, um wirklich seriöse Zahlen liefern zu können. Und das auch seit Jahren übrigens schon in Deutschland, das war schon vor Corona so. Insofern denke ich, dass die Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit tun, wenn sie darauf hinweisen, dass solche Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind. Und dass die Erhebungsmethode ganz entscheidend ist, wenn man über diese Zahlen spricht. Ich finde sogar, dass der Journalismus das noch stärker tun könnte, dass er diese Zahlen, die seine scheinbare Gewissheit vortäuschen und vorgaukeln, dass diese Zahlen immer auch mit Vorsicht zu genießen sind. Das gab es auch nicht nur auf Russland bezogen, das gab es auch in Bezug auf China, das gab es auch innerhalb von Europa. Es gibt in Deutschland einen Diskurs auch unter Fachleuten, der jetzt noch akuter geworden ist, wo man sagt, dass eigentlich die Deutschen Zahlen nicht europäischen Standards genügt. Ich denke, das gab es immer schon, diese Diskussion. Und hat sie natürlich jetzt sehr stark an Gewicht gewonnen, weil das Thema so bestimmend geworden ist. Das ist eine sehr große Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Meine einfache Antwort wäre, es kann keine absolut objektive Berichterstattung geben, aber es soll immer das Ziel bleiben, diese Objektivität anzustreben bzw. Transparenz zu machen, wenn man bewusst mit der Objektivität bricht. Aber es ist erkenntnistheoretisch und philosophisch schon eine große Frage und eigentlich eine beantwortete Frage, dass es die objektive Wahrheit an sich nicht gibt. Insofern gibt es auch keine objektive Berichterstattung im ganz reinen Sinn. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man versuchen kann, diese Objektivität eben anzustreben, indem man gewisse Prozesse einhält, indem man gewisse Maßnahmen ergreift im Journalismus, um sich dieser Objektivität möglichst gut anzunähern. Nein, auf keinen Fall. Ich denke, es gibt auch sehr namhafte, zum Beispiel Virologen oder auch Wirtschaftsführer, Politikerinnen und Politiker, die sich mit sehr guten Argumenten und gut begründet, logisch argumentierend, kritisch zum Umgang mit Corona äußern. Ich denke, entscheidend ist nicht, ob man kritisch ist oder nicht, sondern entscheidend ist, inwiefern ist man transparent und ist man logisch in seiner Argumentation. In meiner Wahrnehmung haben die Verschwörungstheorien an Aufmerksamkeit gewonnen. Weil das Thema so präsent ist und weil es sehr viel Unsicherheit gibt rund ums Thema Corona, haben diese ich sage es, eher abwegigen Theorien stark an Aufmerksamkeit gewonnen. Dank Social Media ist es auch einfacher geworden, solche Theorien zu verbreiten. Und in dieser Zeit, in der eine große Unsicherheit herrscht, in der wir weniger sicher das Wissen haben, sind Menschen natürlich auch sehr viel empfänglicher für solche manchmal wirklich sehr abstrusen Theorien auch. Die Frage ist, ob der Konsens vorherrscht, weil man sich wirklich weitgehend einig ist am Schluss eines Austausches, einer Diskussion, oder ob der Konsens von Anfang an vorgegeben ist. Ich denke, wenn man sich ausgetauscht hat, wenn man die Argumente abgewogen hat und am Schluss zu einer Konsensmeinung kommt, ist das an sich nichts Verwerfliches. Wenn wir uns einig werden, dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe, ist das nichts Verwerfliches, wenn wir mit logischen Schlüssen transparent vorgehend zu dieser Erkenntnis kommen. Wenn hingegen der Konsens von Anfang an vorgegeben ist und als alternativlos dargestellt wird, dann sehe ich ein Problem. Das entspricht nicht dem Ideal der Demokratie, dass eben verschiedene Sichtweisen zulässig sind und in der politischen Arena, also in der öffentlichen Arena verhandelt werden müssen. Das ist auch eine ganz große Frage. Wir sehen verschiedene Trends. Wir sehen, dass die traditionellen Akteure in den journalistischen Medien, dass die zunehmend Schwierigkeiten haben und seit Jahren Schwierigkeiten haben aufgrund von Geschäftsmodellen, die nicht mehr funktionieren. Wir sehen alternative Anbieter. Wir sehen eine Zersplitterung der Öffentlichkeit, wo Nischen sich ihre eigenen Medien finden, schaffen und finden auch. Gleichzeitig sehen wir auch jetzt gerade in Zeiten von Krisen, dass es einen Bedarf gibt an gesicherte Information, dass es eine Rückkehr des Vertrauens gibt in zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Anstalten oder Programme, weil man diesen Programmen dann gerade in Zeiten der Krise aufgrund deren Selbstverständnis, aufgrund deren Ressourcenausstattung gesicherte Informationen am ehesten zutraut. Es gibt diese beiden Entwicklungen, denke ich, eine Zersplitterung, eine Hinterfragung der bisherigen Leuchttürme in der öffentlichen Debatte, aber gleichzeitig gerade in der Krise eine Rückkehr auch zu dem, von dem man denkt, das ist glaubwürdig, das ist vertrauenswürdig. Also ich denke, was wir feststellen, ist eine Monopolisierung, ist wirtschaftlich getrieben, dass wir feststellen müssen, dass Medien zunehmend Schwierigkeiten haben, ökonomisch zu überleben. Das führt zu Konzentrationsbewegungen, das führt zum Verlust an Vielfalt. Das ist sicher etwas, was wir beobachten können. Durch die Digitalisierung sehen wir eine Veränderung des Angebots im Sinne so einer Publikumsorientierung. Das Publikum hat mehr Macht darüber, was es nutzen möchte, was es sehen, schauen, lesen möchte. Dem haben sich die Journalistinnen und Journalisten anzupassen. Das heißt, das Angebot richtet sich eher nach den zumindest angenommenen Präferenzen und Bedürfnissen des Publikums. Ich denke, das sind so die beiden Hauptentwicklungen.
Das war der RT Deutsch Podcast.